Hallo, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Euer Lieblingspodcast ist zurück. Mein Name ist Rainer Zufall und mir zugeschaltet sind meine Kollegen Wladimir und Jens. Jungs, wie geht's euch?
Ja, wie immer ist es erstmal super schön, dass wir wieder zusammenkommen und deshalb geht es mir natürlich gut. Von daher, ja, ich bin froh, dass wir uns wieder hören und wir haben ja viel zu besprechen. Von daher, es kann nur gut sein.
Ja, hallo auch von mir, eurem Fladi. Jens, du hast es schon gesagt, es gibt wieder viel zu erzählen. Drei Rennen sind wieder gefahren und wir machen wieder einen Podcast. Das finde ich einen ganz guten Rhythmus. So haben wir immer viel zu diskutieren und zu besprechen. Und wie immer freue ich mich sehr auf euch und bin gespannt, welche wilden Diskussionen hier entstehen werden heute.
Ja, bevor wir zu den Rennen kommen, die Medien haben sich heute überschlagen, da gab es ein Statement und dadurch wir natürlich mit allen connected sind, haben wir einen Gast heute eingeladen. Vlad, möchtest du ihn mal vorstellen?
Ja klar, etwas anders heute, sonst sind die Gäste bei uns immer im zweiten Teil der Folge, aber ich bin unheimlich glücklich, dass er heute hier ist und wir ihn schon zum Anfang der Folge ankündigen können. Ich denke, da spreche ich auch für euch. Unser heutiger Gast, ja, der ist am 24. Oktober 1993 in Lampukistan, der zweiten Heimat von Peter Klöppel, geboren worden. Und auch hier, wie es schon bei vielen unserer Gäste war, unter ärmsten Bedingungen. Leider hatte er nie die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Was man, wenn man dann erfährt, wer es ist, auch aus vielen Interviews sieht, in denen er viele Sprachprobleme hat, in denen man immer mal wieder den ein oder anderen Hänger mitbekommt. Trotzdem hat er sich irgendwie durchgeboxt, lernte dann mit 9 Jahren laufen und sprechen, etwas ungewöhnlich, aber er hat es dann geschafft. Ja, und eigentlich ging es in seinem Leben bis dahin nur bergab. Aber 2003 änderte sich alles, als er von einer nordkoreanischen Delegation nach Lampukistan mitgenommen wurde. Kim Jong-il, der damalige Führer in Nordkorea, bemerkte und verliebte sich in den Kleinen und wollte dann, dass sein Sohn Kim Jong-un mit ihm spielt und wollte ihm sozusagen einen Spielgefährte schenken. Auf jeden Fall sehr sympathischer Zug. Und der Kleine, den wir heute zum Gast haben, der verbrachte die nächsten Jahre in Saus und Braus und entdeckte dabei seine Liebe zum Rennsport. Und da in Nordkorea das Geld sehr locker sitzt, wurde ihm direkt eine eigene Rennstrecke gebaut, damit er sich hier leicht und wo er sich hier austoben konnte und auch schon den ein oder anderen Crash fabrizierte. Ja, und die Formel 1 hielt auch in Nordkorea damals eine Promotour. Und hier kam ein gewisser Chuchu Mango auf unseren heutigen Gast zu. Und auch das war der Beginn einer sehr, sehr großen Freundschaft. Mango leitete dann alles in die Wege und unser heutiger Gast kam dann beim Rennstall Renault unter und ist heute ein großer Teil des Teams von McLaren. Und jetzt dürfte bei allen ein Licht aufgegangen sein, unser heutiger Gast, Igor Igorsson.
Vielen Dank für die liebe Begrüßung. Hallo in die Runde.
Hallo und hehe, das war natürlich eine Anpreisung sondersgleichen. Und ja, wir sind froh, dass wir dich hier haben können. Die News haben sich ja heute überschlagen. Also, wie schon gesagt, wir müssen einiges besprechen.
Ja, richtig. Ich freue mich, bei euch zu sein. Auch nochmal ein kleines Anjum in die Runde. Das ist nordkoreanisch und heißt Hallo. Denn uns werden ja hier Millionen von Nordkoreanern auch zuhören. Und ja, ich freue mich einfach, die nächsten 4,5 Stunden mit euch zu verbringen.
Igor, uns freut's, dass du hier bist. Ich würde gleich mal mit einer persönlichen Frage einsteigen. Igor Igorsson, das ist ein Name, der kommt, soweit ich weiß, nicht aus Lampukistan und nordkoreanisch ist er eigentlich auch nicht. Also wie kommt es denn zu diesem Namen?
Oh, das ist natürlich gleich eine persönliche Frage, aber kein Problem, mein lieber Rainer, da gehe ich gern drauf ein. Es ist so, ich habe Verwandtschaft in Deutschland, die wohnen in Weißenborn, haben aber trotzdem russische Vorfahren. Und ja, da liegt natürlich der Name Igor nahe. Darum habe ich einfach von der damaligen fernen Cousine aus Weißenborn, wie auch immer da die Connection nach Lambukistan zustande kam, das weiß keiner, den Namen Igor bekommen. Und ja, weil ich damals einfach nichts Besonderes war in Lambukistan, haben sie sich gedacht, hängen wir gleich den Vornamen nochmal hinten ran. Und da ist Igor Igorson entstanden.
Okay, wilde Geschichte.
Und schön, dass, also ich persönlich kenne Weißenborn über mehrere Ecken. Schön, dass so ein bekannter Fahrer, so eine Persönlichkeit im Sport, ja, so einen kleinen Ort wie Weißenborn in der Welt groß macht. Also das ist natürlich nochmal auch für die Stadt eine Auszeichnung.
Ja, auf jeden Fall die Stadt Weißenborn. Die hat schon wegen anderen Punkten es in die Geschichtsbücher geschafft. Nicht unbedingt positive natürlich, aber ja, ich versuche der Stadt wieder hier zu Glanz und Glamour zu verhelfen mit meinen fahrerlichen Leistungen.
Ja, aber auch einer der größten Vielseitigkeitssportler der Geschichte kommt aus dieser Stadt. Thomas Weithase, ne? Einen der größten Sportler, den Zwickau und Weißenborn je gesehen hat. Also
Richtig.
man denkt zuerst, es ist ein relativ kleiner Ort, eine kleine Stadt, aber da haben sie schon der ein oder andere in den Geschichtsbüchern verewigt.
Es wird auch sicherlich nicht mehr lange dauern, dass neben der Thomas-Weithase-Allee die Igor-Igorsson-Straße Nachbarstraße wird.
Ja, da würde ich mich drüber freuen. Der Tom, der ist natürlich hier. Also, wer kennt den Tom in Weißenborn nicht? Ne? Also, da wird man auch öfters mal drauf angesprochen. Ich kenne ihn ja auch und ich werde öfters nach Autogrammen vom Tom gefragt eigentlich, als dass ich den Leuten mal eine Unterschrift geben soll. Also das ist schon Wahnsinn, was dieser Typ hier von Hype ausgelöst hat.
Das habe ich auch gehört. Und die Kreuzung zur Harry-Tschepe-Allee könnte ich mir persönlich sehr, sehr gut vorstellen.
Definitiv.
Igor, du hast mir ja deinen Lebenslauf im Vorfeld mal zukommen lassen, wovon ich auch den einen oder anderen Inhalt mit in die Vorstellung gebracht hat. Aber erste Frage hierzu: Den Lebenslauf wirst du ja aufgrund deiner schlechten Schulbildung nicht selber geschrieben haben, oder?
Nee, da hat mir mein Freund der Chuchu geholfen. Da kann er trotzdem noch ein kleines bisschen besser Deutsch als ich. Und
Obwohl das auch
wir
nie
sind da
gelernt hat,
eng.
sicherlich, ja.
Er hat es auch nicht gelernt, aber er ist hochbegabt. Also das wissen nicht viele, aber er hat sich das einfach alles selber beigebracht und hat da auch meine Biografie übernommen.
Genau. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage, die sich aus dem Lebenslauf ergibt. Da hast du mitschreiben lassen, dass bei dem letzten Ausflug zwischen dir und Chuchu ein blöder Zwischenfall passiert ist und du eine ungewollte Geschlechtsoperation erlitten hast, möchte ich mal formulieren. Nach dem Ereignis ist natürlich auch ein neuer Vorname fällig geworden, der zu Igorson passt. Und du hast geschrieben, der ist noch unbekannt in der Öffentlichkeit. Jetzt sage ich natürlich, wer so einen Cliffhanger bringt, der will das doch in der Podcast-Folge zu Ende führen, oder?
Das stimmt. Vlad, das stimmt. Es war damals in Vietnam. Ja, ihr kennt es ja auch, ihr seid ja auch an der Strecke. Da hat Chuchu mir, ich weiß nicht, was das war, wie so einmal 1 Zentimeter irgendwas in die Hand gedrückt und meint, ich soll mir das unter die Oberlippe drücken und dann einfach mal Spaß haben. Ich weiß nicht, was in den nächsten Stunden passiert ist. Chuchu hat es auch gemacht, dem ging es gut. Ich bin dann aufgewacht. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin und habe dann einfach nur gesehen, dass ich ja unten rum operiert wurde. Natürlich musste ich einen neuen Namen wählen, habe ich gemacht. Ich würde gerne am Ende der Folge würde ich gerne meinen neuen Namen präsentieren, wenn das okay ist für euch.
Baut nur mehr Spannung auf, können wir nur für gut heißen.
Ja, dann nennen wir dich in der Zeit aber trotzdem weiter Igor, wenn das für dich okay ist.
Ja, genau.
So, ja, aber wir müssen jetzt zu dem Thema kommen, warum du heute hier bist. Es gab eine Meldung, die hat die ganze Formel-1-Welt erstmal in Staunen versetzt. Zak Brown hat gesagt, dass es mit dir und deinem ja, wie man gehört hat, sehr guten Freund Chuchu Mango nicht weitergeht bei McLaren. War die Meldung für dich neu oder gab es da vorher schon mal Gespräche mit Zac Brown, dass das da auseinandergehen könnte?
Also, die Nachricht hat mich nicht überrascht heute. Also, das machen wir ganz gut bei McLaren. Da wird erstmal intern gesprochen, bevor es dann nach extern kommuniziert wird. Das haben wir schon jahrelang so gemacht und bin ich auch ein Freund davon. Die Nachricht hat mich demnach nicht überrascht. Es stimmt aber auch nicht so ganz, was da heute in der Presse dargestellt wurde, weil, ja, ich weiß nicht, wer da der Schreiberling war, aber es stimmt nicht so ganz, was da drin steht.
Es steht ja da, dass die Leistungen auf keinen Fall zufriedenstellend waren. Schauen wir auf die Statistiken, da stehen bei 2 McLaren-Fahrern in den letzten 3 Rennen 5 DNFs. Was kann daran zufriedenstellend sein?
Da ist natürlich gar nichts zufriedenstellend. Also da hinken wir selber unseren Ansprüchen hinterher. Wir wissen aber auch, dass das jetzt Strecken waren, wo wir uns noch nie ausgezeichnet haben, wo wir noch Punkte oder Luft nach oben haben. Ist uns bewusst, aber ja, wir gucken trotzdem nach vorne und blicken vor allem jetzt optimistisch nach Aserbaidschan, wo wir die letzten Jahre eigentlich solide Leistungen gebracht haben.
Ich muss gleich nochmal kurz weitermachen. Und zwar, es steht auch drin, dass, ja, dass es ja in der Vergangenheit, und das haben wir ja hier auch besprochen, Probleme mit der Disziplin gab. Jetzt wird das so kommuniziert, als wäre das ein Grund, warum ihr nicht verlängert werdet. Sagen wir es einfach mal so, nennen wir das Kind beim Namen. Vor ein paar Wochen hieß es aber, McLaren hätte da eine perfekte Balance gefunden. Das widerspricht sich für mich jetzt alles. Da muss es doch was hinter den Kulissen gegeben haben.
Jens, du hast vollkommen recht. Darum sage ich ja auch in meinem Anfangsstatement, es ist nicht alles wahr, was da in der Pressemitteilung stand. Ja, ich merke, ihr legt es drauf an. Ich lasse die Bombe gerne platzen. Ich bin jetzt hier seit 3 Jahren in der Formel 1, habe meine Erfahrungen gesammelt. Und ich stelle einfach die Ansprüche, Fahrer Nummer 1 zu sein in dem Team. Und das geht mit Chuchu nicht. Ja, Chuchu ist ein überragender Fahrer, der selber verdient, Fahrer Nummer 1 zu sein. Und wenn dann 2, neues Alpha-Tier dazukommt, was ein Fahrer Nummer 1-Titel für sich beanspruchen möchte, dann funktioniert das auf Dauer nicht. Und bevor es da kracht, irgendwie ziehe ich die Reißleine und sage, ich möchte nicht verlängern mit McLaren und möchte nächstes Jahr Fahrer Nummer 1 in einem neuen Team sein.
Ist natürlich ein riesen Ding, wo du jetzt angefangen hast, das zu schildern. Da bin ich natürlich sofort davon ausgegangen, dass ihr euch in die Haare bekommen habt, weil du diese Ambition gestellt hast und sie eben nicht in Chuchu gesehen hast, aber dass du deinem Teamkollege genauso den Nummer 1 Status zusprichst, das ist natürlich ein sehr feiner und großer Zug von dir. Jetzt kommt aber auch gleich die andere Frage bei mir. Hast du nicht Angst, dass du dich mit diesem Vorhaben jetzt verpokerst und vielleicht, so wie es dem einen oder anderen, der höhere Ambitionen für sich hatte, schon ergangen ist, dass du am Ende ohne Formel-1-Team dastehen wirst oder noch schlechter?
Ja, das glaube ich eigentlich nicht, Flatte. Also ich bin aktuell 7 Vladimir, Punkte hinterm Chu. Herr Vladimir, Entschuldigung, ich wusste noch nicht, dass wir sind scheinbar noch nicht so eng, dass ich dich bei deinem Spitznamen nennen darf. Also ich hänge aktuell 7 Punkte hinterm Chu. Das ist mal 1-2 Podestplätze oder Podiumsplätze entfernt im nächsten Rennen. Nein, ich denke nicht, dass ich mich da verpoker. Wie es nun mal so ist in dem Rennzirkus, ich habe da auch schon im Boxenlager 1-2 Gespräche mit Verantwortlichen geführt, und da wurde mir signalisiert, die sind heiß auf mich. Die wollen vor allem eine junge Dame verpflichten, die natürlich ganz, ganz viele Leute dann auch vielleicht begeistern kann, die jetzt sich noch gar nicht für Formel 1 interessieren, sodass da einfach ein interessantes Package ist beim Igor Son. Und verpokern wäre ich mich da nicht.
Da muss man ja jetzt sagen, dann ist ja wirklich diese Pressemitteilung heute, so wie du das jetzt schilderst, wirklich sag mal so, bewusst falsch geschrieben worden, wenn du sagst, es ging von dir aus. Aber ja, das ist natürlich eine nachvollziehbare Entscheidung. Gibt es denn jetzt, das ist jetzt natürlich, was uns alle interessiert, gibt es jetzt konkret da schon Vorstellungen, wo, mit wem, wie, kannst du da was aus dem Nähkästchen plaudern?
So viel kann ich da noch nicht dazu sagen. Ich meine, ihr wisst, dass ich jetzt den Status Nummer 1 Fahrer gerne haben möchte. Das ist natürlich bei, also da fallen natürlich jetzt schon ein, zwei Teams raus. So ehrlich muss ich sein. So ehrlich war ich schon immer zu mir selber, dass ich mich da nicht überschätze. Sodass da jetzt nicht jedes Team in Frage kommt. Zudem möchte ich auch nicht zurück zu Renault, weil wir sind damals nicht gut auseinandergegangen. Das möchte ich jetzt gar nicht, da möchte ich gar nicht jetzt näher drauf eingehen. Aber ja, ein kleines bisschen selektieren können wir es schon, aber nein, ich möchte kein Team hervorheben oder irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern. Das wäre noch zu früh.
Da lässt du uns natürlich noch ein bisschen was offen für die Zukunft, das ist natürlich klar. Aber ja, Jungs, wollt ihr noch kurz was zu dem Thema sagen? Sonst würde ich Igor so ein bisschen auf die heutige oder aktuelle Saison.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Man hat ja jetzt in dem Podcast schon gehört, dass du und Juju ja eigentlich schon, ihr seid ja ziemlich beste Freunde. Wie schwer war es für dich, das Gespräch mit Juju zu suchen, um ihm zu sagen, dass du das Team verlassen willst? Und wie war seine Reaktion? Und kannst du dir das überhaupt vorstellen, langfristig von ihm getrennt zu sein?
Ja, Juju und ich, uns verbindet natürlich wirklich jetzt schon eine langjährige Freundschaft. Also schon damals in Nordkorea ging es ja los zwischen uns beiden. Also wir zwei haben eigentlich die Abmachung, wenn es irgendwie große Entscheidungen gibt, dann besprechen wir das im Laufhaus. War natürlich jetzt in der aktuellen Situation schwierig, ne? Es ist Corona. Das heißt, ich habe meinem Freund Juju einfach, ja, ich habe es persönlich gemacht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, handschriftlich. Habe ihm da meine Absichten einfach, ja, niedergeschrieben, habe ihm das erklärt. Daraufhin hat er hier geklingelt. Wir haben uns, ja, ich muss sagen, trotz Corona einfach einen Namen genommen. Das sind ein, zwei Tränen geflossen bei uns beiden. Aber er hat es verkraftet, er versteht meine Punkte. Und ja, es wird niemals schlechte Wäsche gewaschen werden zwischen uns beiden. Dafür sind wir zu professionell und einfach gute Freunde geworden in den letzten Jahren.
Das ist schön zu hören.
Das ist natürlich schön zu hören. Aber da in dem Atemzug muss ich jetzt natürlich trotzdem, da muss ich auch noch was fragen. Laut der Presse und der Medien, ihr seid ja beste Freunde, ihr sprecht über alles. Du hast ihn persönlich von deiner Entscheidung mitgeteilt. Laut Presse habt ihr beide für dieses Jahr noch Vertrag, danach läuft er aus. Denkst du, dass es, also was macht Juju Mango? Wird der verlängern, wird der bleiben oder ist für den, wie es in dem Bericht steht, in der heutigen Pressemitteilung, auch Schluss bei McLaren?
Mein Juju, das ist eine gute Frage, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich glaube, er braucht auch ein kleines bisschen Frischluft. Also ich kann mir vorstellen, also der Junge, ihr habt es selber schon angesprochen in euren Ausgaben, der Junge, der hat Talent und der hat auch, wenn er endlich mal die DNFs abstellt, Potenzial für einen Top-2-3-Fahrer. Also es gibt ja Kollegen, Ziander, ihr wisst, wen ich vielleicht meine, der schwächelt unglaublich und ich glaube nicht, dass dieser Kollege Schiech das Cockpit RB nächstes Jahr halten kann. Und vielleicht sehe ich da den Kollegen Juju, das ist meine Vermutung, da hat noch nie was mir gegenüber da gesagt, aber so wie Ziander dieses Jahr fährt, das kann sich Red Bull nächstes Jahr nicht erlauben. Und wenn dann ein Fahrer namens Mango auf dem Markt ist, dann überlegt ein Christian Horner nicht. Da hat er die Nummer schon gewählt vom Juju. Und also das ist meine Vermutung oder ja, meine Idee. Ich denke, wir sehen nächstes Jahr einen Juju im Red Bull.
Ja, du hast jetzt angesprochen, du bist jetzt schon auf die Rennen und auf die Leistung von Ziander eingegangen. Ich würde sagen, du bleibst einfach mal die Folge heute bei uns.
Das ist okay für mich. Ich habe heute nichts mehr vor. Gut,
und dann würde ich sagen, wenn keiner mehr eine Frage hat, Vlad, hast du noch was?
Ja, also ich habe hier exklusiv noch eine Meinung von Juju zu dem Thema reinbekommen. Und die würde ich vielleicht einfach mal mit reinbringen. Ich glaube nicht, dass einer von euch die schon gehört hat. Ist wirklich recht interessant. Ja, schockiert uns alle und ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit sprachlos und
das ist
ein ohnehin erstmal ein Übersetzer, deswegen würde ich einfach weitermachen.
Selten so klare Aussagen von Juju Mango.
Da muss ich auch sagen, das klingt nicht allzu kollegial, aber Igor, wir wollen dich damit jetzt nicht konfrontieren, Es ist zu früh jetzt in der Folge und ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem Programm weiter, oder?
Ja, dann, wie gesagt, dann gehen wir nach Sanford, die Strecke, die zum ersten Mal im Rennkalender war. Ja, kollegial ging es da auf jeden Fall wieder nicht sonderlich zwischen die Ebert und Eklig ab. Ob die beste Freunde werden, das bezweifle ich ganz klar. Ja, Jens, du bist ja ziemlich nah mit beiden befreundet. Was ist da los zwischen den beiden?
Naja, ich glaube, wir haben dort eine ähnliche Ausgangslage, wie es Igorson vorhin schon geschildert hat. Ich glaube, hier wollen beide, also dass ein Diebert den Status des ersten Fahrers haben möchte oder hat, das ist klar. Aber in Esroch Eklig will natürlich da auch nicht komplett aus der Konversation rausgenommen werden. Und deshalb will der sich auch nichts bieten lassen. Und ich denke, das sieht man bei den beiden extrem, dass da eine Spannung vorhanden ist, weil beide das natürlich den persönlichen Erfolg wollen. Und da wird dann halt auch mal die härtere Bandage in den Kurven herausgeholt. Und ja, dass das natürlich in den ersten Rennen gleich so, man muss es ja wirklich sagen, so gescheppert hat, das ist natürlich... Damit hat jetzt nicht jeder gerechnet, aber wenn man genauer hinschaut, ist es logisch, weil beide wollen hier den bestmöglichen persönlichen Erfolg.
Schauen wir mal ins Qualifying. Das ging ja für die Ebert eigentlich gar nicht so gut los mit einem 15. Startplatz. Da haben ja dann viele gedacht, jetzt rächt sich die, ja, sagen wir mal, die arrogante Art, die er hier an den Tag gelegt hat.
Definitiv. Also das Qualifying, das verhieß gar nichts Gutes, weil wir müssen da nicht groß drum reden. Das war an ein und derselben Stelle locker drei Fahrfehler. Der dritte wurde dann bestraft. Das war zu Recht und so hart ist die Formel 1. Aber klar, das war natürlich dann mit seinen großen Tönen, die er da vorher gespuckt hat, sieht das natürlich nicht so gut aus. Über seine Rennleistung können wir separat nochmal sprechen, aber das war natürlich nicht, wie die Ebert und Ferrari sich das vorgestellt haben, vor allem mit den großen Tönen im
Vorfeld. Ja, wenn wir beim Qualifying sind, müssen wir über die nächste Person reden, die hier wirklich jetzt in jedem Podcast bisher durch den Mangel genommen wurde, nämlich genau in einem. Zieh Anders Schiesch, ein 14. Platz im Qualifying mit einem Fahrfehler und einem Red Bull, wo man sich gedacht hat, das Auto sah eher aus wie Pappmaché, wie sich das in seine Bestandsteile aufgelöst hat.
Also, ich glaube, Ziander Schiech, das ist ein Thema, da könnten wir eine separate Folge aktuell drüber machen. Mir fehlen da langsam auch ein bisschen die Worte, aber ein 14. Platz im Qualifying, das war... Ja, das ist nichts. Und auch ein 13. dann im Rennen. Von so einem Fahrer verlangt man dann eigentlich trotzdem noch, dass der da wenigstens in die Punkte fährt. Aber da haben sich die Fehler so gehäuft, auch im Rennen, im Qualifying. Da lief gar nichts rund. Und klar, für ihn, wie wir es schon besprochen haben und kurz vorhin auch anklingen lassen haben, schnürt sich langsam die Schlinge zu.
Ja, wir haben gerade einen Fahrer hier. Igor, kannst du dir vorstellen, was da im Kopf los ist, warum er dieses Jahr halt wirklich gar nicht performen kann und letztes Jahr eigentlich noch fast ein Weltmeisterschaftskandidat war?
Ja, der Zeander, also ich erkenne ihn gar nicht so richtig wieder. Also auch im Boxenlager, so hat er eigentlich auch mal einen flotten Spruch auf den Lippen gehabt. Man konnte rumflachsen mit ihm. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, was los ist mit diesem Typen. Es ist irgendwie ganz anders. Er ist wie ausgewechselt. Er guckt nur noch auf den Boden, er guckt nur noch aufs Handy und guckt da mal bei Insta und da und dies. Also gar nicht so richtig bei der Sache. Und dann im Rennen, wenn dann eben fast schon folgerichtig irgendwie mal so ein Schlüsselfehler kommt, dann versucht er immer mit dem Kopf einfach durch die Wand durchzuwollen. Also guckt da nicht mal links, nicht mal rechts. Der zieht dann wieder inne rein. Und also es ist schwierig mit ihm zurzeit. Also wir Fahrer, wir versuchen da uns schon untereinander ein bisschen zu helfen. Wir wollen eigentlich jetzt mit dem Zeander mal gucken, wenn die Lokale wieder aufhören, dass wir uns einfach mal wieder in den Pub zum Beispiel zusammensetzen, mal ein, zwei Bierchen gemütlich trinken und einfach mal nachfragen, hey, Junge, was ist los? Willst du reden?
Und Wladimir, die Frage geht an dich. Du bist auch so auf der psychologischen Ebene da immer ziemlich gewandt, sage ich mal. Denkst du, dass Schiech da gerade aktuell so ein bisschen gefangen ist in dem Druck, der auf ihm lastet? Weißt du, er setzt sich ja, das glaube ich, extrem selber unter Druck, will jeden beweisen, dass er es kann. Und denkst du, dass ihm das hier zum Verhängnis wird?
Ja, sorry, dass ich jetzt gerade erstmal nichts groß gesagt habe. Ich bin immer noch so perplex von diesen ach so klaren Worten von Chuchu. Aber ich versuche mich wieder zu fangen. Ja, deine Frage zu Zeander ist natürlich berechtigt. Und ich habe mich auch ein Stück weit damit befasst. War ja auch schon ein großes Thema in der letzten Folge, die wir abgedreht haben. Ich glaube tatsächlich, dass er sich zu viel Druck macht und vor allem, dass er im Fahrerfeld und auch den Zuschauern viel zu viel beweisen will. Das zeigen diese ständigen, waghalsigen Manöver. Er sticht immer in die Kurven rein. Gerade in Spanien, wo wir dann noch dazu, ach nee, in Spanien, in China war es der Fall, ne? Bei der Haarnadelkurve, wo er zweimal Chuchu dort abschießt auf der Innenseite. Das kommt immer wieder vor und ist für mich wirklich ein Zeichen von Übermotivation. Aber es wird ja wirklich nicht besser dadurch. Also wir haben schon letztens drüber gesprochen und wenn man jetzt schaut, Sanford Quali Platz 14 und im Rennen dann auch nur der 13., wo man sich trotzdem gedacht hat, ja, er lernt aus dem Fehler, er wird seine Pace auf die Strecke bringen und kann dann trotzdem weit nach vorne fahren. Nee, nichts ist gewesen, er wird dort 13. und enttäuscht abermals. Und ja, eine andere Sache, die man auch immer mal merkt und die auch in den Medien hochkocht, ist, dass er im Fahrerfeld selber sehr unbeliebt wird, dadurch, dass er seine teilweise Teamkollegen, aber auch seine Konkurrenten durch unfaire Manöver in Nachteile bringt. Und da wäre auch direkt die Frage an Frau Igorsson, wenn ich das so sagen darf, ist er im Fahrerlager zunehmend unbeliebt?
Ja, unbeliebt würde ich nicht sagen. Also er hat schon eine Menge Kredit einfach über die letzten Jahre. Also ist einfach ein Kumpel. Und wenn es einem Kumpel mal nicht gut geht, dann müssen wir ihm aus der Patsche helfen. Also den können wir jetzt nicht hängen lassen.
Aber eine Menge Kredit, die er noch hat, bedeutet auch, dass der zunehmend sinkt. Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, das hast du komplett richtig rausgehört, weil wir sind ja betroffen durch seine fahrerlichen Leistungen oder sag mal Ausrutscher sind wir ja direkt betroffen. Also wir wollen ja selber, dass es dem Kerl wieder besser geht. Ich versuche mal ein paar gutes Gespräch zu suchen mit ihm.
Jens, um vielleicht da das kurze Resümee und die kurze Analyse zu deinem psychologischen Part oder deiner psychologischen Anfrage zu geben. Ich würde da eine Aussage von Igor auch mit anknüpfen. Er muss mal wieder in das Lokal gehen, was er am meisten mag. Und wir wissen alle, dass das On the Rocks seit langer Zeit schon zu hat. Und ich glaube wirklich, er braucht einfach den Besuch in diesem Lokal, ein paar Pfeile an die Wand werfen, ein bis 30 Bier trinken. Das braucht er und das muss langsam wieder kommen, sonst geht es immer weiter bergab.
Richtig. Und vielleicht, das muss man ja auch sagen, vielleicht braucht auch ein Fahrer wie Xander Schiech einen Tapetenwechsel. Vielleicht muss der aus diesem Umfeld raus, um einfach ja, klar Tisch zu machen. Und das ist manchmal hart, aber es kann manchmal so wie der, ja, wieder der Turning Point sein, wo du einfach nochmal vielleicht die Leistung, die du vorher nicht bringen konntest, nochmal ja, rauskitzeln kannst. Und unter neuen Bedingungen, neuer Anreiz. Ich kann mir schon vorstellen, dass Schiech liebäugelt oder nächstes Jahr auch selber sagt, er braucht eine neue Herausforderung.
Aber sagt ihr denn dann, das ist automatisch ein Rückschritt?
Ja, also du, wenn du jetzt bei Red Bull fährst, du bist vor der Saison eigentlich das zweitstärkste Team gewesen. Man hat gedacht, dass sie schlechter werden mit dem Fahrerwechsel von Esroch. Das war ja das genaue Gegenteil. Sie sind eigentlich genau auf demselben Niveau. Und wenn du von Red Bull weggehst, dann ist das eine ganz klare Verschlechterung. Also so ehrlich muss man sein.
Ja. Wenn du nicht zu Mercedes oder Ferrari gehst.
Aber beide Fahrer recht gut im Sattel. Die Bär ist, glaube ich, in der Form seines Lebens gerade. Und ja, Esroch muss ich vielleicht einfach noch ein bisschen zurechtfinden dort. Ich glaube nicht, dass dort ein Fahrerwechsel diese Saison bzw. nächste Saison stattfinden wird. Bei Mercedes hat man einen Spot, aber ja, ist Toto Wolff denn auf der Suche nach einem Fahrer, der irgendwo auf dem Mittelfeld rumfährt? Das hat er die letzten Jahre gehabt. Ich glaube nicht, dass er das nochmal braucht.
Du redest darüber, auf welcher Suche Toto Wolff ist, aber was mir hier sofort in den Kopf schießt, ist natürlich der Gedanke, auf welcher Suche gerade unser Gast Igor Igorsson ist. Und der sucht ein Team, wo er Nummer 1-Fahrer sein kann. Und wir haben ein Team, wo der Nummer 1-Fahrer in den letzten drei Rennen gehörig wackelt. Jetzt ist natürlich die Vermutung nahe und die Frage stelle ich direkt so spitz. Igor, versuchst du hier deinem Kollege Ziander den Platz streitig zu machen mit dieser Ankündigung?
Das ist wirklich eine spitze Frage. Nein, ich sag nein. Es gibt da ja auch noch einen Teamkollegen, einen Matt Eagle, der meines Erachtens auch in einer sehr, sehr guten Form dieses Jahr ist. Und wenn er weiter so fährt, kann er nächstes Jahr Nummer 1-Fahrer bei Red Bull werden, muss ich ehrlich sagen. Also da stelle ich mich mal weiter hinten
an. Okay, kommen wir doch vielleicht direkt zu Matt Eagle. Und den können wir eigentlich in Sanford direkt mit den beiden McLaren, unter anderem dir, Igor, behandeln. Nämlich alle drei Fahrer DNF did not finish in der Niederlande.
Richtig, also klar, wenn wir über Red Bull reden, müssen wir über Matt Eagle reden, weil der sich diese Saison wirklich stabilisiert haben wir besprochen, alles in den letzten Folgen. Die letzten drei Rennen, außer Spanien jetzt, ne, waren nicht so gut. Klar, da hat es ein DNF in Niederlanden und in Monaco gegeben, kommen wir noch dazu. Aber der ist stabil geworden und ich glaube, der kann nächstes Jahr auf jeden Fall Nummer 1 Fahrer werden, wenn Schiech sich nicht dramatisch stabilisiert oder ein anderer Fahrer kommt. Deshalb ist es natürlich also ist der Spot bei Red Bull interessant, aber man weiß nicht, ob das in erster Fahrerspot ist. Also da bin ich mir absolut nicht sicher.
Ja, ich würde sagen, wir gehen mal jetzt weiter aufs Rennen ein, damit wir langsam die Niederlande abschließen können. Habt ihr alle habt ihr alle vor euch, wie das Rennen ausgegangen ist? Gab es für euch irgendeine Überraschung in den Niederlanden?
Naja, also für mich schon interessant, Claude Remy, DNF, der hat auch von Anfang an gesagt, Sanford, das ist gar nichts für ihn und dementsprechend lief es auch. Ist auch im Qualifying nicht rausgefahren, im zweiten Qualifying, wenn ich mich da richtig entsinne. Also der nach einem starken Anfang da leider
naja, seinem Abwärtstrend
so ein bisschen Jahre.
Einen kleinen Kick
geben. Wie das letzte Jahr. Da ging es ja dann auch nach einem guten Start relativ schnell wieder, nicht bergab, sondern man hat sich dann doch relativ schnell im Mittelfeld wiedergefunden.
Richtig.
Große Überraschung für mich. Keith Ledger, der wieder den erhöhten Erwartungen, sage ich mal, diesmal gerecht wird, hat ja in den letzten Rennen relativ schlechte Platzierungen mit vielen Fahrfehlern auch in den Niederlande. Niederlanden macht er das Podium klar und wird Erster. Auf jeden Fall ein Schritt vorwärts für ihn und er war nach dem Rennen auch überaus glücklich und konnte das Ganze wirklich eigentlich noch gar nicht fassen. Woran man wieder sieht, dass er eigentlich immer noch ein Rookie ist oder zumindest in seinem zweiten Jahr jetzt erst fährt. Das unterschätzen viele, weil er wirklich konstant gute Quali-Ergebnisse zum Beispiel bringt. Und ja, er ist trotzdem noch einer von den jungen Fahrern, von den Young Guns. Und in den Niederlanden hat er sein Talent und sein Können jedem gezeigt.
Und da sieht man wieder, was sich oft bestätigt hat, schon in der Vergangenheit, auf schweren Strecken ist Ledger, mit dem, da kann man immer mit dem rechnen. Also der lässt da nichts an sich, also an dieses Statement jedes Mal kommen, dass er auf schwierigen Strecken ein guter Fahrer ist. Und das mit seinem ersten Sieg kann er das nicht besser zementieren, diesen Status. Also super Leistung von ihm. Erster Platz im Qualifying, Startziel.
Das Podest war ja am Ende ganz klar Keith Ledger. Dann das erste Mal, dass Eklig die Ebert geschlagen hat, glaube ich, in diesem Jahr. Und auf Platz 3 unerwarteterweise Jensen, der eine 4 im Qualifying schon geholt hat, was jetzt eigentlich unerwartet war für ihn. Schafft es dann auf die 3 zu fahren. Das ist dann sein erstes Podium in diesem Jahr.
Und Rainer vielleicht ganz kurz.
Tolles Ergebnis.
Und das ist ja bis dato ein riesen Zweikampf gewesen, wenn man sich das genau anschaut. Bahrain, DEBR 1, Eklig 2. Vietnam genauso. Dann in China, DEBR Platz 2, Eklig Platz 4. Und dann in den Niederlanden andersrum. Die haben sich ja beide keinen Zentimeter Platz gelassen teilweise. Und das ist ein richtig guter Zweikampf im gleichen Fahrerlager, den wir hier sehen. Und ihr habt es ja auch schon am Anfang kurz thematisiert, immer wieder mit kleinen Nicklichkeiten, die uns als Zuschauer aber wirklich wahnsinnig viel Spaß machen.
Das ist richtig. Natürlich, für den Zuschauer ist dieser Zweikampf an der Spitze im gleichen Rennstall natürlich extrem spannend. Und das bringt dieses Feuer, was vielleicht zwischendurch mal gefehlt hat, wieder richtig zum Lodern und toller Zweikampf einfach. Das müssen auch wir einfach anerkennen, dass da Eklig auch wirklich mit allen Mitteln kämpft, um da mitzuhalten. Und das
ja,
ist,
ich habe am Anfang des Podcasts schon mal den Wandel von DEBR angesprochen. Igor, wie siehst du das denn? Ist es wirklich ein kompletter Wandel, den er auch als Person hingelegt hat? Oder ist es eigentlich bloß seine Internetpersönlichkeit, die er deutlich mehr Präsenz nach außen hat?
Also da muss ich auch ehrlich wieder jetzt antworten. Also ich bin ja ein ehrlicher Typ, ein Mann des Volkes, ich spreche nicht drum rum. Also das, was er abzieht, das kommt bei uns Fahrern gar nicht gut an. Also das ist so ein bisschen dieses gekünstelte, arrogante, auf diesem Doppelrekordweltmeister drauf rumzureiten. Also kommt bei uns gar nicht gut an. Wir respektieren uns alle, sind alle fair miteinander. Aber dann andauernd diese Tweets lesen zu müssen, also da muss er aufpassen, dass da in Baku mal einer mit 340 nicht mal absichtlich immer von hinten einen reinraucht. Ne? Also da sollte er mal das Handy weglegen zurzeit. Also das ist nicht so gut, was er da macht.
Er sorgt da wirklich mit seinen Tweets wirklich für gehörigen Unmut und versucht nicht nur auf der Strecke seine Gegner da irgendwie abzulenken, sondern auch medial. Und ich glaube, er dadurch, dass er natürlich jetzt gute Ergebnisse erzielen konnte,
das wird nicht abbrechen jetzt.
Ist es für ihn auch. Nein, das wird sich zeigen, aber für ihn macht das natürlich solche Tweets noch leichter. Ne? Und klar, das schmeckt der Konkurrenz nicht, aber man sieht ganz klar seinen Wandel da zum, ja, wie man im Wrestling sagen würde, zum Heel. Er will sich da bewusst mit der Konkurrenz anlegen.
Ja, ich muss aber auch ehrlich noch dazu sagen, wir haben mitbekommen, wir Fahrer, dass er sich gar nicht mehr persönlich um die Social-Media-Angelegenheit kümmert. Er hat da ein Team hinter sich, was natürlich auch bei uns gar nicht gut ankommt, weil wir das alles selber machen. Wir sind da stolz drauf. Er sieht sich da so ein bisschen, ja, wieder was Besonderes. Er hat da ein, zwei Leute engagiert, die sich einfach um seinen Social-Media-Auftritt kümmert. Und das ist nicht der, die Ebert, den wir kennen. Das sind andere Leute aus irgendwelchen Bürokomplexen in New York, die sich einfach drum kümmern, ihn zu vermarkten. Und das sollte er versuchen, irgendwie wieder in den Griff zu bekommen.
Und Jens, du hast es angedeutet, er wird jetzt im Wrestling-Jargon gesprochen zum Heel-Face. Das letzte echte Heel-Face, was ich von der WWE noch kenne, und der echte richtige Wendepunkt, war Eddie Guerrero. Damals in der Fehde mit Rey Mysterio, und wir wissen beide oder alle, wie es am Ende für Eddie ausgegangen ist. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Ankündigung bzw. diese Prophezeiung von Igorsson in Baku hier wirklich eine Rolle spielen kann, dass bei dem einen oder anderen Fahrer, den hier der Kragen dann platzt, das Gaspedal zu locker sitzt. Da muss er gehörig aufpassen.
Definitiv. Ja, definitiv ist das eine reale Bedrohung, sagen wir es einfach mal so, weil er provoziert ja am laufenden Band. Das ist ja, das kann man ja nicht überlesen. Da kommt ja jeden Tag irgendein schwachsinniger Tweet. Das lesen wir ja alle. Und na klar kann man da verstehen, wenn da andere Fahrer sich maßlos getriggert fühlen. Also kann ich zu 100%
ja, ich für meinen Teil habe ihn auch deabonniert jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte es wirklich nicht mehr lesen.
Nee, also deabonniert habe ich nicht. Es zaubert mir immer mein Lächeln kurz als Fan auf die Lippen, weil ich mir wieder denke, jetzt geht's wieder rund im Fahrerlager. Aber.
Ja, aber du folgst ja auch Loredana bei Twitter, also da wundert mich nichts mehr.
Ja, beste deutsche Künstlerin oder Schweizer Künstlerin, da stehe ich dazu.
Wir haben gerade über Jensen gesprochen, der sitzt im gleichen Auto wie Luc de Roquet und Vlad.
Du darfst Vlad sagen.
Du bist ja da, Vlad, du bist da ja ein bisschen exklusiver da drin. Wie steht's um de Roquet? Der konnte die Saison noch nicht sonderlich von sich aufmerksam machen. Wie ist da die Gemütslage?
Ja, also Niederlande lief ja offensichtlich nicht mit Platz 10, aber wo soll man da anfangen, ja? Wieder nur ein Pünktchen bei rumgekommen. Trotz eines erstmals zufriedenstellenden Qualifyings mit Platz 6. Und man kann ja schon mal vorausschauen, es ist ja nicht der Rede wert. In Spanien Platz 12 und in Monaco Platz 14. Nach einem wirklich spannenden Qualifying, was wir dann sicher thematisieren werden. Aber die Ergebnisse sind super schlecht und ja, ich stecke mittendrin im Team von Alpha Tauri. Und ja, ich will nicht allzu viel verraten, aber da sind die ersten Gespräche im Team auf jeden Fall am Laufen und es geht auf jeden Fall nicht darum, durch wen Jens Jensens ersetzt werden soll. Der hat ja zum Beispiel in Holland mit Platz 3 erstmals ein gutes Ergebnis gezeigt, hat auch in Spanien gute fahrerische Leistungen gezeigt, also der macht sich so langsam, aber bei Luc de Roquet, da sieht man wirklich keine Besserung und eventuell liegt es da auch an der eigenen Einstellung. Das kann ich bis hierhin jetzt nicht sagen, aber im Team wird auf jeden Fall heftig diskutiert und es gibt auch erste Überlegungen, ihn zum Ende der Saison dann auch nicht zu verlängern. Und das soll jetzt anscheinend schon zum Anfang eigentlich dieser noch jungen Saison schon feststehen und das ist natürlich schon eine krasse Tendenz.
Das ist hart zu hören und ja, du bist ja in der Box, ich hoffe, du bleibst da dran und natürlich hoffen wir alle, dass sich an diesem Gericht, dass da wirklich nichts dran ist.
Das muss man auf jeden Fall hoffen. Igorsson, was hältst du von de Roquet? Wie ist das Verhältnis? Also jetzt abgesehen von eurer Fehde im letzten Jahr, aber bis heute ja, ist da ja nicht mehr groß was passiert. Konntet ihr euch da
ja, wieder also es annähern? Ist ja bekannt, dass wir in der letzten Saison Probleme hatten. Das wurde ja auch von euch drei Experten des Öfteren thematisiert. Wir sind da einfach aneinander geraten. Das war aber auch ja oftmals mein Fehler. Das habe ich damals nicht zugegeben. Das habe ich im Nachhinein dann ja auch medienwirksam öffentlich zugegeben. Ich stehe dazu, dass ich das damals einfach ja verpasst habe, da ordentlich zu raisen. Sonst, ich habe mich damals mit ihm, wir haben uns getroffen beim Günnestöner in Zwickau, haben uns da einfach mal hingesetzt, 2-3 Stunden, haben klar Schiff gemacht, über alles geredet. Wir sind, bei uns ist alles gut. Wir haben offen gesagt, wir wären nicht die besten Freunde, aber wir respektieren uns. Und so entgegne ich ihm auch auf der Rennstrecke. Also da fließt kein böses Blut. Ich wünsche ihm das Beste bei Alpha Tauri und hoffe, dass er da ja irgendwie es schafft, nicht aus seinem Vertrag rausgekickt zu werden. Der Junge, der hat Talent, der soll es zeigen, der hat es drauf.
Ja, wir haben jetzt ganz ziemlich lange hier in den Niederlanden verbracht. Schauen wir aufs nächste Rennen. Dann sind wir nämlich in Barcelona in Spanien, eine Strecke, die ja trotz ihrer Geschichte eigentlich relativ wenig Fahrern zusagt. Das Fahrerfeld, da ist noch nie einer ausgerastet und hat gemeint, jawohl, jetzt Spanien, hier bin ich. Das ist eher eine Strecke, die man im Kalender mitnehmen muss. Ja, die Ergebnisse. Möchte die einer gleich mal durchsagen?
Ja, ich kann das gerne machen. Spanien, das Podest, ganz oben Pascual D'Hubert nach 4. Platz im Qualifying. 2. Platz Matt Eagle nach 8. Platz im Qualifying. Tolles Rennen da abgeliefert. Platz 3 ist Sergio Perez geworden. Den hatten wir da gar nicht auf dem Schirm. Und Platz 4, Xander Schisch. Die weiteren Ergebnisse werden wir sicherlich gleich noch besprechen. D'Hubert da am Start, darüber müssen wir kurz reden, am Start von der 4 und Ledger auf der 1, der hatte da schon wieder eigentlich bis dahin eine tolle Leistung gezeigt, kommt aber extrem schlecht weg und wird sofort von beiden, wenn ich mich ganz irre, von beiden Ferraris oder von, auf jeden Fall wird er von 2 Fahrern sofort eingeholt und ist direkt auf Platz 3. Ja, und setzt sich dann natürlich extrem selber unter Druck und scheidet hinter D'Hubert aus. Der hatte nach wie vor noch eine tolle Chance da, dem Italiener gefährlich zu werden, aber hat da seine Nerven nicht ganz im Griff und landet leider in der Bande. Naja, schwieriges Rennen für ihn. Für D'Hubert war es natürlich wieder eine Genugtuung und ein
tolles Rennergebnis einfach für Ferrari. Igor Igorsson auf Platz. Du bist auf Platz 3 gestartet, als Ziel gekommen bist du dann nur noch 18. gewesen. Was war da los? Normalerweise stimmt die Pace ja bei dir, auch bei einem Unfall dann eigentlich nochmal aufs Feld aufzuschließen. Was lief dann in Spanien schief bei dir?
Ja, Rainer, da muss ich kurz ausholen. Also ich mag die Strecke, also eigentlich komplett gegenteilig zu den anderen Fahrern. Hatte auch eine gute Pace im Qualifying, einen guten Start. Hab dann auch gesehen, wie es meinen Kollegen Ledger in die Bande gemassiert hat. Das war natürlich nicht so schön zu sehen, aber dem Jungen ging es ja gut. Kommt dann, glaube ich, auf Platz 4 ins. Ich bin ja auf den gelben Reifen gestartet, heißt ein bisschen später meinen Boxenstopp gemacht. Kommt dann in Runde 10, 11 irgendwie rein. Gleichzeitig mit Valtteri Bottas, der vor mir in die Box reinfährt. Wir kommen beide wieder raus. Er ist vor mir vielleicht, keine Ahnung, 7-8 Meter. Ich sehe schon beim Rausfahren aus meiner Box den Toto Wolff da irgendwie rumhantieren, wild gestikulierend, zeigt er auf unser Auto. Mir nicht viel dabei gedacht und dann fahre ich aus der Box raus mit dem Valtteri vor mir und auf einmal geht der Valtteri auf der Eisen. Ich verliere mein Frontflügel, da war halt Reader Gast weg und ich habe einen Salat. Ich konnte anschließend natürlich nochmal in die Box rein, mir einen neuen Frontflügel abholen. Hab noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen wegen Auffahrunfall von Bottas. Mein Rennen war natürlich komplett gelaufen. Ich war gefrustet, hab im Teamradio gefunkt, dass dieses dumme Arschloch von Toto Wolff da irgendwelche Anweisungen gegeben hat. Also wir haben dann auch nochmal gesprochen im McLaren-Lager. Also die Mercedes, das ist für uns das neue Williams. Also da wären wir keine Freunde mehr.
Auch wieder klare Worte, aber umso schöner, dass du das Auto trotzdem ins Ziel gebracht hast, weil das war ja in den letzten 3 Rennen bei McLaren keine Selbstverständlichkeit. Ja,
natürlich, da bin ich Sportsmann genug, den Boliden ins Ziel zu bringen, wenn es noch geht, aber ja, ich habe keine Interviews nach dem Rennen gegeben, ich war fuchsig ohne Ende und auch jetzt, ihr merkt es, wenn ich drüber rede, da schwillt mir der Kamm.
Verständlich. Das war ein Manöver, was definitiv ganz, ganz grenzwertig war, von daher absolut verständlich, ja. Die Emotionen. Schauen wir kurz zu Ferrari noch. Es war auch eklig von der 5 gestartet, nicht das beste Qualifying-Ergebnis, landet am Ende auf der 13, hat zwar die schnellste Runde, die bringt ihm nichts und ist somit außerhalb der Punkte und das war für ihn sicherlich
nicht das, was er sich erhofft hat. Man hat wieder gemerkt, da bringt er mal in einem Rennen wirklich eine gute Leistung, kann die Hebert schlagen. Aber das Rennen drauf funktioniert es wieder nicht. Das ist schwierig. Gerade die Hebert, ich habe es vorhin schon gesagt, der ist, glaube ich, in der Form seines Lebens. Und wie gesagt, du kannst ihn die Position als erster Fahrer eigentlich nur streitig machen, wenn du da wirklich dann auf 2 oder 3 landest. Du musst die Podiumsplätze einfahren. Das gelingt ihm jetzt nicht ständig. Und ja, er hat sich noch nicht so richtig zurechtgefunden im Team, würde ich sagen.
Nee, definitiv nicht. Also da hakt es schon noch an einigen Stellen, das sieht man, das kann man nicht wegsprechen und ist natürlich auch umso bitterer für ihn, der sich da ja wirklich wirklich versucht hat, um die Weltmeisterschaft mitzufahren, wenn sein direkter Konkurrent 25 Punkte holt und er natürlich 0, ist das natürlich fatal. Also da müssen wir nicht.
Hier würde ich nochmal um den Fahrer Jens Jensen machen, der wirklich einen guten Start hatte, kam dort direkt vor Igel, der auch einen ziemlich schlechten Start hatte, fährt dann in Spanien ein relativ gutes Rennen, fährt bis auf Platz 4, 2 Runden vor Schluss, will dann in dieser S-Gruppe vor Start und Ziel Sergio Perez überholen, wo man sich fragt, warum wartet er dort nicht auf die Start-Ziellinie? Berührt dort das Hinterrad und den dreht es dann auf der Start-Ziellinie, kommt dann nur noch auf Platz 8 wieder raus. Ja, wirft damit sein Rennen weg und wie gesagt, das hätte das zweite Podium für ihn sein können, nacheinander.
Extrem bittere Szenen. Also ich denke da, wir erinnern uns alle wieder die Box von Alpha Tauri, wie alle schockiert mit den Händen über dem Kopf da standen. Das waren grausame Szenen. Und für Jensen natürlich extrem bitter, der da wahrscheinlich einfach ein bisschen zu.
Ja, er wollte da sicherlich am letzten guten Rennen anknüpfen in Holland. Und das ist ihm dann da zum Verhängnis geworden. Bisschen übermotiviert gewesen. Aber wirklich schade, weil er auch hier ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren ist. Ich möchte noch eine Sache für das Rennen in Spanien hervorheben. Die FIA hat meiner Meinung nach hier wirklich einen Bärendienst geliefert und hat teils mit völlig wilden Strafen das Rennen auch ein Stück weit kaputt gemacht. Ich denke da nur an Chuchu, der nach einem Unfall das Fahrerfeld, um sein Delta zu halten, so hat er es gesagt, wild überholt. Es kommt allerdings nicht zu irgendeiner Kollision und Matt Eagle und Luc de Roquet kriegen eine 5-Sekunden-Strafe. War für mich völlig unverständlich und wie so oft gab es auch einfach wieder kein Statement von der FIA und das ist glaube ich das gleiche Rennen gewesen wie letztes Jahr, wo ich glaube Ocon auf der Start-Zielgeraden stand und niemand überholen durfte, Also ja. Spanien liegt dafür anscheinend nicht, beziehungsweise der Delegation, die sie da regelmäßig nach Spanien schickt.
Ja, aber da muss ich kurz eingreifen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die FIA dort grundsätzlich den Sangria kostenlos bereitgestellt bekommt, oben in ihren Kabinen. Und ich glaube, da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob der Sangria während des Rennens sein muss, ob man da nicht warten kann, bis das Rennen vorbei ist.
Ja, gilt es grundsätzlich dann zu überdenken, das stimmt.
So, ja.
Ich hoffe, dass sie das dann ab nächstes Jahr machen. Ja.
Es steht noch kurz, du hast die 5-Sekunden-Strafe. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass Igor Igorsson und Jens Jensen auch am Anfang gleich mal eine 5-Sekunden-Strafe bekommen haben in der ersten Kurve. Für mich, also als Zuschauer, war dort eigentlich gar keine Berührung zu sehen. Igor, hast du dort was mitbekommen?
Nein, also da muss ich auch ehrlich sein. Ich krieg das ja auch nur aufs Ohr gefunkt. Hier, Junge, gib mal Position zurück oder wir haben eine 5-Sekunden-Zeitstrafe gefressen. Aber das passiert alles so schnell. Ich verlasse mich auch auf die Leute, aber wenn ihr jetzt sagt, ja, da gibt's Probleme, dann müssen wir das auch natürlich nochmal an geeigneter Stelle ansprechen. Ne? Also das geht so nicht.
Ich denke, dass die spanische Delegation da von der FIA einfach wirklich noch ganz extrem Nachholbedarf hat und generell die Strafen auch in den letzten Rennen, die haben für einige Fahrer, bei einigen Fahrern für Unmut gesorgt, verständlichermaßen, weil wir haben alle die Videoszenen von allen gesehen, was da los war.
Also ich bin froh, dass die nicht noch aus dem Megapark direkt das Rennen leiten wollen. Wenigstens sind sie vor Ort, das würde auch noch dazu passen, aber hier muss auch grundsätzlich was passieren. Das Problem ist, in den Medien werden diese Sachen diskutiert, jeder ist einer anderen Meinung und es passiert einfach nichts und es gibt nicht mal Statements, aber wo soll hier der Angriffspunkt sein, wo man das System stürzen kann? Ich finde da keinen. Ist schade, aber zum Glück ist es ja in den meisten Fällen nur in Spanien so. Deswegen ist das ja für den Rest der Saison meistens kein Thema.
Ja, dann waren wir mit Spanien jetzt relativ schnell durch. Wenn keiner noch was über Spanien sagen will, würde ich sagen, wir gehen nach Monte Carlo.
Richtig. Wir müssen einfach zu Monte Carlo kommen. Monaco, Glanz und Glamour, haben wir schon so oft gesagt. Riesenrennen. Muss man auch ehrlich sein, ich denke, sind wir uns alle einig, tausendmal interessanter als diese Strecke in Spanien.
Ja.
Und da gibt es einiges zu besprechen.
Dieses Jahr ging es ja dann eigentlich doch fast ein bisschen unterm Radar. Da gab es keine großen Ankündigungen. Das war.
Ja, es gab auch keine Harry-Chepe-Party. Und ja. Da muss man natürlich sagen, hier hat Corona auch wieder seine Wellen geschlagen. Die allseits berüchtigten und berühmten Partys von Harry-Chepe in Monaco. Zum ersten Mal seit Ewigkeit nicht stattgefunden. Zum ersten Mal wurden keine 11.000 Liter Bier in den Rachen geschlungen. Hat uns alle ein Stück weit betroffen, weil wir auch immer gern gesehene Gäste bei der Party waren. So saßen wir eigentlich nur alleine auf unserem Hotelzimmer. Aber ja, das Rennen hat dafür einiges rausgeholt und vor allem das Qualifying hat schon einen guten Start in das Rennwochenende gegeben.
Definitiv. Das Qualifying war an sich schon grandios und ein Event für sich, weil wenn man ganz einfach, wir müssen da sofort drüber reden, die Szenen von Luc de Roquet, der dort im Qualifying definitiv für die größte Spannung seit langem gesorgt hat, am Ende ein toller 5. Platz, aber wie er da, das müsste von Q2 auf Q3 gewesen sein, wie er sich da in die Top 10
Nee, war Q1 und, zu Q2.
Oder ja. Was?
Also,
Q1 auf Q2, genau. Und schiebt damit Chuchu Mango raus.
Ich schaue die Rennen immer mit in der, sag ich mal, Kommandozentrale von Alpha Tauri. Und hier hat man natürlich alle möglichen Bildschirmeinstellungen gesehen und ich habe die letzten Sekunden mitgefiebert und mit anschauen können. Und es war ja sehr interessant. Jens Jensens hat seinem Kollegen da fast das Leben schwer gemacht, ist mit einer wirklich schlechten Runde eigentlich vor ihm hergefahren, aber wollte sie irgendwie auch zu Ende bringen und hat ihn deswegen nicht vorbeigelassen. Und um in die letzte Runde starten zu können, hat Luc de Roquet eben Platz gelassen zu seinem Teamkamerad. Und das wäre ihm schon fast zum Verhängnis gewesen. Er fährt dann bei einer Sekunde Restzeit in Q1 über die Start- und Zielgerade und haut dann aber eine Wahnsinnszeit raus. Die ganzen anderen Fahrer waren schon in der Box, haben sich das auf Bildschirm angeschaut. Die Stimmung war Wahnsinn und das war wirklich so ein Moment, wo man irgendwie wieder an ihn geglaubt hat, wo man gedacht hat, hey, der Junge, der kann mit Druck umgehen und der ist auch kein schlechter Fahrer. Ja, aber...
Richtig. Richtig, und er hat es ja in dem Moment hingekriegt, eine tolle Runde zu fahren, weil in Q1, wenn wir da schauen, da sind Top-Fahrer ausgeschieden. Da ist ein Matt Eagle ausgeschieden, wenn ich mich ganz irre. In Chuchu Mango, in Igor Igorsson, genau. In Jens Chuchu Jensen. Chuchu
durch die letzte Runde von Luc de Roquet eben auch. Ja? Also er war da auf Platz 14 und ist dann auf Platz 15 gerutscht dadurch oder von 15 auf 16. Das war auf jeden Fall ein Wahnsinns-Finish, was da hingelegt wurde.
Und da muss ich auch noch mal ganz kurz dazwischen grätschen, also was er da für von Nerven bewiesen hat. Also ich erinnere mich, wir standen da, wir Fahrer, die ausgeschieden waren, wir standen einfach am Podium und ich weiß gar nicht, was war, ob es Matt war oder ob es Chuchu war. Wir hatten den Knopf gedrückt, dass wir mit ihm Kontakt aufnehmen können. Wir haben da rumgeschrien, haben da ja wild gestikuliert, haben einfach uns gefreut für den Jungen, obwohl er noch auf der Strecke war. Für ihn ging es ja um alles. Wir haben rumgeschrien, er konnte sich eigentlich gar nicht richtig konzentrieren und er zaubert da eine Wahnsinnsleistung hin. Also Hut ab, Chapeau, das war magnifik.
Das war definitiv magnifik. Ähnlich magnifik war die Qualifying-Runde in Monza von Keith Ledger, der auf den dritten Platz gefahren ist, auf den dritten Startplatz. Und der hat da auch eine tolle Zeit aufs Board gebracht. Ähnlich wie der so oft kritisierte Ziander Schisch. Der hat eine tolle Zeit dahin gesetzt.
Das muss man sagen. Vielleicht hat es gefunkt jetzt bei ihm, hat lange gebraucht. In Spanien gab es ja dann das erste Mal eine gute Platzierung für ihn mit Platz 3 aus 3. Und ich glaube, vielleicht war das jetzt der Funke, der jetzt übergegangen ist. Vielleicht startet es bei ihm jetzt langsam durch.
Definitiv. Also ich glaube schon, mit dem müssen wir jetzt in Zukunft immer rechnen. Und ja, alles andere als zufrieden mit seiner Runde war sicherlich auch wieder Esroch eklig. Der hat sich da viel vorgenommen, weil er wusste, dass die Strecke Monaco, wenn du dort weit vorkommst, dass das schon ein riesen Trumpf ist, den du da schon vorm Start hast. Vierter Platz ist dadurch ins Gedränge gekommen und war da nicht ganz zufrieden mit seiner Runde.
Ja, die Iber, ja. Die Iber. Pols und dann der Sieg hinterher, war es in Monaco. Wir müssen ehrlich sein, wenn du in Monaco die Pole holst, die Iber bekannt für seine wenigen Fahrfehler, dann wirst du in diesem Rennen auch Erster. Die Überholmöglichkeiten sind eigentlich nicht gegeben. Die Iber hat den Speed, hat ja auch in der Qualifying-Runde eine Zeit hingelegt, ist ja eigentlich allen sprachlos, waren alle sprachlos. Und zeigt wieder mal, wie in den letzten Rennen auch schon, dass er derzeit das Maß der Dinge in der Formel 1 ist.
Und dennoch gab es zwischendurch, also direkt nach dem Start ist Ziander Schisch an ihm vorbeigezogen und vorne weggefahren. Und die Iber hatte ihn quasi die ganze Zeit vor der Nase und du sagst es, es gab keine Möglichkeit zu überholen. Man hat gesehen, dass er unbedingt vorbei will, vor allem nach der Geschichte letztes Jahr. Man hat ihm einfach angemerkt, dieses Wochenende, er will das Podium, er will den ersten Platz und er möchte da keine Luft dran lassen. Aber er ist an Schisch nicht vorbeigekommen, hat ihn weiter unter Druck gesetzt und dann ist das passiert, was man oft merkt, wenn man vor einem Fahrer, also wenn man hinter einem Fahrer ist, der vielleicht ein bisschen langsamer ist. Es kommt einem so vor, als würde der enorm unter Druck stehen und ja, die Fehlerquote sich häufen. Das war bei Tiander Schicht dann auch der Fall. Ja, und wo sein Druck
ja ohnehin schon groß ist. Also er hatte da Platz 1, hat wahrscheinlich wieder ein bisschen das Gefühl von der letzten Saison gekriegt, wie es sich anfühlt, Erster zu sein. Vielleicht auch ein Stück weit wieder Leichtigkeit zurückbekommen, aber zeitgleich wahrscheinlich auch an den Druck gedacht und an die Wichtigkeit eines Sieges, den er da vielleicht landen kann. Und ja, wir wissen, je mehr diese Gedanken eine Rolle spielen, umso schneller können sich auch die Fehler einschleichen und ja, das ist dann einfach passiert.
Ja, ja, ich wäre auf das Leben hinaus, es waren
ja.
Igor, du und Juju, enttäuschendes Ergebnis in Monaco, beide das DNF, bei Juju das dritte DNF ja in Folge. Wie verhält er sich dann nach einem Rennen? Also wie ist da die Stimmung bei ihm? Er ist ja bekannt als Frohnatur. Kann er dort schnell drüber hinwegsehen oder nimmt ihn das doch schon länger mit?
Also, er ist natürlich eine Frohnatur, wenn er da ein DNF kassiert. Also, da wollt ihr nicht in der Boxengasse sein oder im Boxenlager von uns. Was da kaputt geht, das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie McLaren das finanziert. Also, da wird der Helm rumgeschwartet, da wird auch mal ein Flügel abgemacht und dann nochmal durchs Boxenlager geschossen. Also, da
mit dem ist der dritte DNF in Folge.
Also,
und in der Podcast-Folge zuletzt, da haben wir über ihn gesprochen und haben gesagt, dass er das Potenzial hat und dass er die Leistungen einfach konstanter abrufen muss. Und seitdem ist wirklich nicht ansatzweise das eingetreten, sondern er fährt 3 katastrophale Qualifyings und dann zu den Rennen auch jedes Mal in DNF. Das ist wirklich traurig anzusehen, was da mittlerweile los ist. Und das wird er auch so schnell nicht aus dem Kopf kriegen, glaube ich.
Definitiv nicht. Das nagt an ihm. Und ich generell, also wenn du 3-mal in Folge ausscheidest, ich glaube, das ist für einen Fahrer, das macht dich doch extrem unsicher. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich möchte mit einsteigen. Du hast eigentlich das gleiche Gefühl. Da wolltest du vielleicht auch hin, Jens. Du hast 2 DNF gehabt und einen 18. Platz. Ich meine, das muss man jetzt so ungeschönt ausdrücken. Und du bist jetzt auch offen hier bei uns im Podcast. Deswegen sprechen wir das jetzt auch an. Ja, eigentlich kann man es so fragen, wie fühlt sich sowas an? Weil der 18. Platz, der ist ja für dich wahrscheinlich mit einem DNF zu vergleichen.
Ja, das stimmt. Also ihr drei, ihr könnt es nicht wissen, wie es ist, wenn man in so einem Boliden drin sitzt. Das ist also sehr gut, dass ihr da heute so einen Experten wie mich an der Seite habt. Ja, also man geht da schon einfach anders in den Rennen rein. Ne? Also natürlich, man weiß, was man kann. Ich meine, das zeigen ja auch unsere Qualifying-Ergebnisse, dass wir keine Blinden sind. Aber dann, wenn es an den Rennstart geht, man denkt trotzdem zurück. Ne? Also man ist ja trotzdem Mensch. Also klar sind wir auch Rennfahrer, aber wir sind trotzdem alles Menschen. Und dann denkst du auch zurück an die letzten Rennen, was passiert. Du hast wieder die geisteskranken Red Bulls hinter dir. Du hast da wieder einen Valtteri Bottas hinter dir. Also da fängt man auch an zu grübeln. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir haben gute Psychologen bei McLaren. Wir nehmen Sitzungen wahr und ja, wir versuchen da einfach das Beste draus zu machen. Und ich weiß und ich bin fest davon überzeugt, dass wir 2 in Baku das Podium angreifen werden.
Igor, du bist jetzt einmal da muss ich jetzt einfach auch mal die Frage stellen. Wir haben noch nie die Möglichkeit bekommen, da mal eine exklusive Info zu bekommen. Aber wie ist das bei McLaren? Ihr habt, und das ist offensichtlich, den höchsten Verschleißanteil. Wird bei euch das mittlerweile vom Gehalt abgezogen?
Wir bekommen, also, wie soll ich sagen, wir machen eigentlich das umsonst. Also, wir kriegen kein großes Gehalt. Wir haben unser Freifahrtschein, was die Laufhäuser betrifft, was unseren Alkoholkonsum, unsere Partybesuche betrifft. Da haben wir einen Freifahrtschein, wir können so viel kaputt fahren, wie wir wollen. Dafür haben wir aber halt die Abmachung, wir kriegen kein Geld. Ja? Also wir haben eine Rundumversorgung und ja, die können uns gar nicht abziehen, weil wir gar nichts bekommen.
Weil wir, ich möchte kurz einhaken, ja, du bist ja derzeit, also Igor, was reden wir, du bist derzeit der traurige Rekordhalter im letzten Jahr in Monaco mit den meisten Frontflügeln. Da waren es im Qualifying 10 und im Rennen dann 2, also 12 Frontflügel an einem Wochenende. Gab es da Neckereien von anderen Fahrern? Wie fühlt es sich an, mit so einem Negativrekord rumzulaufen?
Ja, so als ich dann letztes Jahr vor allem dann angekommen war, natürlich DNF, ja, hatte ich schon das ein oder andere gebastelte Meme auf dem Handy von irgendwelchen Kollegen. Ja, da muss ich drüber stehen.
Wer schreibt dir da so? Wer sind da so die Top-Kandidaten, die da ganz vorn dabei sind in Memes?
Also, erstmal grundsätzlich ist ein Claude Remy da immer ganz, ganz weit vorne dabei. Er ist auch in der Szene als ganz, ganz gehässig angesehener Fahrer. Also,
ja, der hat sie ja direkt auch bei Twitter gepostet. Ja, das haben wir alle.
Der Typ.
Ja, genau.
Ja, und auch verlinken dann direkt. Und also, ja, also das ist kein Kumpeltyp, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, auch nochmal auf deine Frage kurz einzugehen. Was die Flügel betrifft, dieses Jahr war es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Gar nicht so viele geschrottet, aber natürlich trotzdem in DNF. Also da brauchen wir nichts beschönigen.
Du hast gerade Claude Remy angesprochen und wenn wir den einmal bei dem sind, müssen wir auch seine Szene des Wochenendes einfach mal, ja, wir haben da sogar was vorbereitet, eine Tonspur, die wir da über den Boxenfunk mitbekommen haben. Wir können uns alle daran erinnern, wie er schon mehrfach im Qualifying an die Box gefunkt hat, dass Matt Eagle vor ihm da rumtrödeln würde und was er macht und ob er an die Box fährt. Und ja, Matt Eagle ist nicht in die Box gefahren und was dann passiert ist, ich würde sagen, das hören wir uns einfach mal an.
Ja.
Ach, oh nein.
Wo man jetzt den?
Was war das?
Ich denke, ihr habt den Unmut unmissverständlich hören können. Der war stinksauer, nachdem da im Qualifying vor ihm Matt Eagle wirklich also rumgetrödelt, rumgeblödelt hat. Vom Allerfeinsten, der ja selber auch nur einen 15. Platz im Qualifying rausholen konnte. Und für Remy, das hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Am Ende ist es nur ein 14. Platz geworden. Das kennt man aber nicht so von ihm, dass er so
da
laut
muss ich dich korrigieren, verbal Jens, seine Gegner, das seine, war ein 8. Platz am Ende für ihn. Genau. Ach so.
Ja,
ist die
am
Serie
Ende,
nicht im
am
Rennen
Ende,
passiert?
Ich meinte
14.
im Quali.
Aber
ja,
ich dachte,
du hast recht.
Nee, ich dachte auch, es war eine Qualifying-Situation. Nee, der wurde vorher schon von Jens Jensen in den ersten zwei Runden ein bisschen behindert. Das hat ihn auch schon aufgeregt. Und dann ist der dort extra an die Box gefahren, fährt wieder raus und dann eben, ja, Igel vor sich.
Er hat da beklagt, dass ständig Teile von Jens Jensen in seinem Helm stecken würden. Und
ja, stimmt, dann war es mein Fehler. Das war ja interessant zu sehen, der Helm am Ende vom Qualifying von Claude Remy. Da war ja wirklich einiges an Karossenteilen drin. In AlphaTauri haben wir da gesehen, eben auch ein Red Bull-Stück, was da kurz vor der Schläfe eingeschlagen hat. Da kann man nur wieder ein Chapeau an die Konstrukteure geben und an die Entwickler, die hier die Helme mittlerweile so gut ausgestattet haben und entwickelt haben, dass hier nichts passiert. Das wurde ja auch schon letzte Saison deutlich, als du, Igor, Luc de Roquet da den Frontflügel an den Helm geworfen hast in den Boxeneklat. Also hier ist ja auch zum Glück nichts passiert. Das ist wirklich Technik heutzutage, die das alles möglich macht.
Ja, muss man aber auch sagen, dass der Luc da gute Reaktion gezeigt hat, dass es immer
wie eine Katze direkt den Flügel gegriffen und in deine Richtung wieder gehauen. Und schöne Szenen. Ja.
Definitiv schöne Szenen. Nicht so schöne Szenen waren natürlich die ganzen DNFs in Monaco, wie jetzt schon gesagt, Ziander Schies DNF, Matt Eagle DNF, Chuchu Mango und Igor Igorsson DNF, Jens Jensen DNF und am Ende auch noch ein Romain Grosjean. Das sind natürlich, in so einem Rennen tut das natürlich weh, ja. Aber jetzt mal, Igor, ist das da, kann man damit rechnen, wenn man nach Monaco kommt, dass man da ausscheidet?
Also, muss ich ehrlich sein, also ich glaube, ich bin das dritte Mal in Monaco gefahren, bin das dritte Mal mit einem DNF nach Hause. Also die Strecke ist mir komplett egal. Wer hat das als Rennstrecke konzipiert? Ich weiß nicht, wie besoffen man da sein muss, um das als Rennstrecke auszulegen. Ihr wisst selber, es gibt kaum einen Punkt, wo ich überholen kann. Einen kleinen Fahrfehler und das Rennen ist kaputt. Also das ist für mich ein Witz, diese Strecke. Und ich würde auch gerne nächstes Jahr versuchen, eine Online-Petition zu starten, dass wir diese Strecke rausstreichen und dafür lieber nochmal zu unseren Freunden nach Katar oder Dubai oder so fliegen, da wo einfach
Renntradition gepflegt wird. Schwierige Strecke für alle. Ich denke, vor allem wenn keine Riesenfeier im Vorfeld ist, ist die Reise nach Monaco für viele eher ein Krampf. Da war schon die Feier von Harry Tschepe immer so ein bisschen ein Highlight. Das war dieses Jahr nicht und dementsprechend hat man natürlich gemerkt, dass manche Fahrer da überhaupt keine Lust hatten, nach Monaco zu kommen.
Ja, wir haben über Monaco gesprochen. Wagen wir noch einen kleinen Blick nach Baku, die Lieblingsstrecke vom Haas-Pilot, der sie ja gerne befruchten würde. So Aussage vom letzten Jahr. Wie findet ihr Baku? Gerade Igorsson, du hast gesagt, da willst du angreifen mit Juju.
Ja, ich meine, ihr werdet es bestimmt wissen, ihr drei seid ausgezeichnete Experten. Ich bin letztes Jahr da auf Pol gefahren. Also das strebe ich natürlich dieses Jahr auch wieder an. Qualify, also ich muss auch sagen, ihr wisst es selber, Qualifying liefere ich immer viel mehr ab als im Rennen. Also im Qualifying erhoffe ich mir wieder eine Top-3-Platzierung. Und dann muss man gucken, überlebt man vor allem die erste Runde? Wie wird es mit der Bergauffahrt an der Burg? Das ist natürlich auch immer so eine spannende Ecke da an dieser Strecke. Wenn man da die ersten 2-3 Runden gut durchkommt, dann kann man da auch wirklich angreifen. Und da einfach mal mit einer Top-5-Platzierung dann wieder heimfliegen nach Lampung.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Für mich trotzdem Favoriten hier der Stadtliebhaber Keith Ledger, der ja an sich trotzdem einen sehr aufsteigenden Trend zeigt. Und natürlich, wie Rainer schon gesagt hat, der Hauspilot Claude Remy, der diese Strecke am liebsten überall besaften will. Aber Igor, ich bin trotzdem freudig drüber, dass du so hohe Ambitionen für das Rennen hegst. Und ich hoffe es natürlich auch für dich, dass dein Trend auch wieder nach oben geht.
Ich kann da gar nicht groß mehr was dazu sagen. Ihr habt das schon perfekt auf den Punkt gebracht und Igorsson vor allem die schwierigen Stellen angesprochen. Ich glaube, Keith Ledger wird eine große Rolle spielen und Remy, der wird zu 1.000.000% motiviert dort ankommen und will dort aus seiner aktuellen eher schwächeren Form rauskommen. Und für mich auch ganz klar, Ziander Schies, so schlecht wie er die letzten Rennen performt hat, ist er für mich einer, der kann da was holen. Und ich bin gespannt. Na klar, die Ferrari muss man auf dem Schirm haben, aber in Baku, da kann auch so viel passieren. Ich will mich da nicht festlegen. Ich freue mich einfach auf das Rennwochenende, auf das Rennen am Montag. Das wird ein ganz großes Ding wieder.
Ja, wie ihr langsam merkt, kommt unser Podcast zu einem Ende.
Rainer, ich würde vielleicht Igor, noch, du willst ja schon abmoderieren, hörst da raus. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass Igor hier leider eine sehr hohe Summe für die Beteiligung am Podcast auch abgerufen hat bei uns. Und wir haben leider nicht das McLaren-Team im Hintergrund, die uns die zahlreichen Lovehäuser-Besuche finanzieren. Dementsprechend würde ich vielleicht noch sagen, dass wir eine kurze Werbepause einlegen und aber noch nicht abschalten, meine lieben Zuhörer. Danach vielleicht werden wir noch die Tops und Flops aus den letzten drei Rennen jeweils bringen. Nochmal die drei privaten Fragen an Igor stellen und dann kommt natürlich noch, wie angekündigt, denke ich, das große Geheimnis über den neuen Vornamen von aktuell noch Igor Egerson. Was haltet ihr davon?
Top Idee.
Dann bis sehr gleich. Gerne.
Quellwasser gebraut. Krombacher, eine Perle der Natur. Genießen Sie es.
Mein RTL!
Ja, die Werbung ist vorbei. Wie angesprochen, kümmern wir uns nun um die Tops und Flops der letzten Rennen. Ich würde sagen, unser Gast darf mal anfangen. Was sind deine Tops und Flops gewesen?
Soll ich die alle
aus drei, den drei Rennen einbeziehen? Aus den drei oder ein Top und dann ein Flop-Punkt.
Aus den drei Rennen, okay. Ein absoluter Flop war die McLaren. Waren die McLaren, da muss ich mir selber an die eigene Nase greifen. Wir haben ja die Ergebnisse jetzt lang diskutiert und ein Top. Was war denn ein Top? Da muss ich ehrlich sein, das ist einfach trotz der Unbeliebtheit Pascal Diebert. Er bringt einfach eine Goat-Leistung zurzeit und ich hoffe einfach, dass er einfach wieder zur Vernunft kommt und auch ein bisschen menschlicher wieder wird, was auch den Social-Media-Bereich betrifft.
Das nehmen wir einfach so an. Danke dafür. Ich würde weitermachen. Mein Top ist ganz klar die aufstrebende Leistung von Keith Ledger. Und ich muss es einfach zusammenfassen, Keith Ledger und Matt Eagle, die beiden, die sind stark. Das sind für mich einfach die Tops der letzten Rennen auch. Und ja, Flop ist für mich natürlich ganz klar die Performance von McLaren in den letzten drei Rennen. Denn mit 5 DNF von, 5 von 6 DNFs, das ist fatal. Ist für mich Flop.
Ja, da würde ich gleich weitermachen. Flop-Punkt von euch, natürlich berechtigt, aber ich will da vielleicht mal in eine andere Richtung gehen. Für mich Flop, vielleicht erstmal überraschend, auch Pascal D'Hubert. Aber ihr vermutet es vielleicht schon nicht aufgrund seiner jüngsten Rennergebnisse, die sind natürlich ganz vorne mit dabei. Nein, mir geht es einfach um die Öffentlichkeit oder um den Öffentlichkeitsauftritt, den er in letzter Zeit auf Twitter gerade rüberbringt. Wir haben es ja gerade hautnah vom Fahrer Igor Egerson gehört. Das kommt bei den Fahrern nicht gut an. Er verspielt sich hier im Fahrerlager immer mehr die Sympathie. Und es nervt eigentlich nur noch. Klar, es bringt einiges an Würze in das ganze Fahrerlager. Es ist für ihn vielleicht auch ein Stück weit eine Motivation, mal die Konkurrenz etwas mehr aufzuwühlen. Aber insgesamt ist das eine ganz eklige Seite, die er hier zeigt. Und das sollte er sich schleunigst abgewöhnen. Und deswegen für mich der Flop-Punkt. Top hingegen, muss ich sagen, ist auch hier die aufstrebende Form von Keith Ledger. Nach dem furiosen Start in Australien hat er ja einen kleinen Durchhänger gehabt, aber mittlerweile rechnet man irgendwie in jedem Rennen wieder mit ihm. Auch in Baku ist er wieder Favorit für mich. Und ja, er hat sich mittlerweile zum Topfahrer entwickelt und man denkt eben kaum noch an den Rookie-Status, den er letztes Jahr noch hatte. Und deswegen für mich aktuell der Top-Fahrer, der ganz oben auf der Hotlist ist.
Ja, dann beende ich das jetzt mal. Für mich der Flop geht für mich immer noch an Ziander, immer noch kein Podest geholt. Selbst nach einem Riesenstartplatz in Monaco, dort das Rennen wieder weggeworfen. Er bleibt für mich Flop, auch nach einer guten Leistung in Spanien. Und ja, da braucht man nicht drüber reden. Das ist keine Leistung, die er hat. Und top ist für mich die gute Form des Teamkollegen von Keith Fletcher, Valtteri Bottas, der aus der Versenkung quasi letztes Jahr kam und dieses Jahr wirklich eine Performance dort abliefert in den letzten Rennen 7, 6, 9, 5 und dann der zweite Platz in Monaco. Das ist für mich, der fliegt ein bisschen unter dem Radar.
Kann man auf jeden Fall so nehmen. Ja, ihr habt noch von dem großen Reveal gesprochen. Den wollen wir natürlich nicht vergessen.
Ja, ich würde sagen, das darf Igor sich aussuchen, ob er erst die drei persönlichen Fragen haben möchte und dann den Namen uns preisgeben will oder eben andersrum.
Gerne erstmal genau. Die persönliche Ebene.
Ja, Rainer, fang du doch an, genau.
Okay, wir haben gehört, dass da in Vietnam was schiefgelaufen ist, dass du jetzt dass sie beanspruchst. Du bist jetzt eine Frau. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, da stellt sich die Frage, du und Juju, ihr wart sehr gute Freunde. Und es tut mir leid, aber kann da jetzt mehr passieren zwischen euch?
Ist Freunden? Da vielleicht schon mehr passiert?
Warum? Denn genau auf das wollte ich auch gerade hinaus. Also es ist schon mehr passiert, dazu möchte ich aber trotzdem nicht mehr sagen. Das bleibt geheim. Juju und ich haben vereinbart, da nicht drüber zu reden. Aber ja, ich kann bestätigen, da ist schon mehr passiert.
Vielen Dank.
Genau, würde ich mal weitermachen. Du bist ja mittlerweile, obwohl du in Lampukistan geboren bist, hier auch lange Zeit verbracht hast, deine Kindheit verbracht hast, bist du ja ein nordkoreanischer Staatsbürger. Und das wird ja sicherlich auch nicht leicht gefallen sein, die Staatsbürgerschaft zu wechseln. Und das hat ja sicherlich einen guten Grund. Du hast eine lange Zeit auch dann in Nordkorea bei den Kims verbracht. Und jetzt wäre einfach meine Frage, was hat dir hier am besten gefallen und warum fasziniert dich dieses Land so sehr?
Also Nordkorea, es ist einfach, man kann machen, was man will, weil es eh niemand erfährt. Also wir haben da, ich weiß gar nicht, wie groß unser Gelände dort ist, unser Regierungsgelände dort, wo ich auch lebe oder mitlebe. Also ob da mal der ein oder andere Diener verschwindet oder da mal, keine Ahnung, der Zug mit den ganzen PlayStation 5s abgefangen wird und wir einfach mal im Palast seit Wochen einfach auf der PS5 spielen, das kriegt niemand mit, weil wir einfach auch unterm Radar sind. Und das ist einfach das, was mir dort drüben so gut gefällt. Und natürlich einfach das gute Essen. Wir haben damals, als das losging, als ich damals rüber bin von Labugistan, konnten wir auch einen Würstelmann verpflichten vom Georgenplatz in Zwickau. Der versorgt uns fast wöchentlich mit Bockwürsten und Wienern. Also wir sind gut versorgt da drüben. Also schon alleine des Würstelmanns wegen
würde okay, ich also das hätte wahrscheinlich dann von uns drei jeder so gemacht. Also das sind ja wirklich Argumente, die für das Land sprechen, zumal unser Jens sprechen. Aus dem Podcast immer noch auf seine PS5 wartet und dir wahrscheinlich jetzt am liebsten seine Faust in die Fresse hauen würde.
Ja, da müsste ich eigentlich meine Frage umstellen in, wie ist es PS5 zu spielen? Aber das werde ich nicht fragen. Ich habe noch eine letzte Frage abschließend. Mir ist es tatsächlich gerade entfallen. Ich versuche es gerade wieder zusammenzukriegen, weil es hat mich so aus der Bahn gebracht. Lasst mich ganz kurz überlegen. Ach, verdammt. Ja, Igor, wie ist es? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Igor, wie ist es mit einer PS5 zu spielen, die es nicht gibt?
Es ist eigentlich wie eine PlayStation 3 mit einer PlayStation 2 kombiniert. Also es gibt auch wieder einen Controller mit Kabel. Also da wurden wir alle getäuscht. Das ist natürlich ja back to the roots, sage ich mal. Aber ja, es ist okay. Ich bin ja eigentlich gerade so ein bisschen enttäuscht von deiner Frage. Ich habe gedacht, es geht auch ein bisschen
in die persönliche Ebene rein. Mir ist es wieder eingefallen. Ich würde es einfach...
Ja gut, dann mache ich gerne Ausnahmen.
Vergessen wir es einfach. Frag deine Igor, Frage einfach. Du hast so viele Laufhäuser besucht. Was war euer eure Lieblingslocation?
ja, da denken, haben uns schon viele gefragt, weil wir da ja bewandert sind. Meisten denken, wir gehen da ja auf die großen, bekannten Laufhäuser, aber nein, am besten hat es uns trotzdem in der Villa Violetta gefallen. Das ist ein Etablissement hier in Zwickau auf der Reichenbacher Straße. Der Name ist Programm, es ist alles violett. Ja, da gibt es ganz, ganz feine Auswahl. Wirklich, da ist für jeden was dabei, groß, klein und so weiter. Das hat mir am besten gefallen. Da würde ich auch, euch auch gerne nach der Sendung meinen.
Lieben gern.
Warum nicht? Lieben gerne. Ja, dann sind wir mit unseren Fragen jetzt durch. Und ja, jetzt haben alle drauf hingefiebert. Wir fiebern drauf hin, die Zuhörer fiebern drauf hin. Igor Igorsson, du hast deinen Namen gewechselt. Wir bitten dich, ihn jetzt hier preiszugeben.
Okay, das ist wirklich nicht einfach für mich, aber wir sind ja hier in einem engen Kreis und wir kennen uns alle jahrelang. Von daher ist das okay für mich.
Und die 4 Millionen Zuhörer ja auch.
Genau, die kennen mich alle, die wissen, dass ich ein verrückter Hund bin. Ich habe ja anfangs gesagt, als ihr mich damals oder als ihr mich vorhin gefragt habt, wie ist das gekommen mit Weißen Birnen und so weiter und mit dem Namen Igor Igorsson, da erzählte ich ja, dass ich Bekanntschaft habe hier in Weißenborn. Und zu Ehren dieser Frau möchte ich auch den Namen annehmen und heiße seit einigen Wochen offiziell Bärbel Igorsson.
Eine exzellente Wahl.
Das ist ein wirklich ein wunderschöner.
Spiegelt auch ein Stück weit deine Herkunft wieder. Das sieht man sofort. Wirklich ganz klasse. Und ich will ja auf jeden Fall meine Glückwünsche und alles Gute für die Zeit und kommende Zeit mit dem neuen Geschlecht wünschen, ja.
Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Bärbel, es war mir eine eine wirklich große Freude, dass du bei uns heute Gast warst, dass du uns so viele Einblicke in das Leben eines Formel-1-Fahrers oder einer Fahrerin gegeben hast. Deine professionelle Meinung zu vielen Themen war sehr interessant und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Jahren definitiv nochmal hier wieder treffen können.
Ja, danke Rainer. Es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, in eurer lusten Truppe hier mal dabei sein zu können. Trotz dieser wirklich kniffligen journalistischen Fragen, vor allem am Ende, finde ich eigentlich, haben wir das ganz gut gemacht hier zu viert und es hat einfach Spaß gemacht. Macht weiter so, Jungs. Ihr seid einfach top.
Genau, 4 Stunden sind dann auch wieder rum, wie schon von Bärbel angekündigt am Anfang. Zeit verging wie im Flug. Und ja, wir werden sicherlich ab morgen wieder die Medien füllen mit unseren Enthüllungen. Erstmals ein Geschlechterwechsel für einen Formel-1-Fahrer. Solche Themen werden da hochkommen. Auch politische Sachen haben wir gehabt. Also die Folge hat wieder alles geboten und ich freue mich jetzt schon auf die nächste.
Danke, Jungs, dass es wieder so toll geklappt hat. Es war wirklich wieder ein Fest. Wir hören uns zeitnah und vor allem sehen wir uns in Baku. Bis dahin, bleibt sportlich.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.
Baku.